Willkommen zu dieser allerersten Folge des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Mein Name ist Nicoletta Cimino und ich bin Ihr Host. Warum macht die DEZA einen Podcast, fragen Sie sich vielleicht. Die Antwort ist sehr einfach. Wir finden, dass ein Podcast eine gute Art ist, wie man von der Arbeit berichtet, die die Schweiz im Ausland macht. Das Schweizer Engagement jeden Tag rund um den Globus. Denn Geschichten von Menschen, und um das geht es bei der humanitären Hilfe und bei der Entwicklungszusammenarbeit, diese Geschichten gehen ins Ohr. Wir hoffen also, dass Sie uns im Ohr mitnehmen, ob beim Zug oder beim Autofahren, beim Kochen oder einfach so. Und wir nehmen Sie mit. In alle die Länder und Regionen, wo die Schweiz Hilfe leistet. Ob langfristig oder in kurzen Einsätzen. Wir lassen Betroffene zu Wort kommen. Expertinnen und Experten der DEZA und der Partnerorganisationen. Wir berichten über Projekte, die die Schweiz finanziert, koordiniert und organisiert. Also, los geht's. Unsere erste Station, unsere erste Folge, führt in den Nahen Osten, nach Libanon. Diese Ruhe, diese zwitschernden Vögel, die Sie hören, der Muezzin, der zum Gebet ruft hier in der libanesischen Hauptstadt Beirut, ja, diese Ruhe ist trügerisch, denn Beirut, dem ganzen Libanon, geht es sehr schlecht. Mitten in einer unstabilen Region hat das Land eine bewegte Geschichte. Ein Bürgerkrieg, ein Krieg, unzählige Regierungswechsel haben Spuren hinterlassen und das Land geprägt und den Libanon wiederholt an die Grenzen seiner Kräfte und Möglichkeiten gebracht. Ein weiterer harter Schlag bekam das Land am 4. August 2020. Es war ein Dienstag.
Breaking news from Lebanon. The capital, Beirut, has been hit by a massive explosion. Dozens of people are said to be injured.
A massive explosion. You can see the plume of smoke rising into the blue sky there. In fact, latest reports are suggesting, although this is not confirmed, that there have been two explosions, in fact, in the port of Beirut.
It looked as if dozens are dead and several thousand injured. And a country already deep in crisis has been hit by a catastrophe.
Genau um 18.08 Uhr Ortszeit explodierten an dem Tag im Hafen von Beirut über 2700 Tonnen Ammoniumnitrat. Dieser hochexplosive Stoff war eingelagert in einer alten Halle direkt neben Feuerwerksmaterial. Die Explosion, die war gewaltig, ein riesiger Rauchpilz stieg auf und die gigantische Detonationswelle, die schwappte über die Millionenstadt. Dabei wurden über 200 Menschen getötet, fast 6.500 weitere verletzt. Nach der Explosion waren über 300.000 Menschen in Beirut obdachlos, weil ihre Häuser so zerstört waren, dass sie nicht dorthin zurück konnten. Diese Explosion, der Beirut Blast, wie er allgemein genannt wird, passiert in einer Zeit, in der der Libanon sowieso schon im Ausnahmezustand war. Es war wie ein Tritt, wenn jemand schon am Boden liegt. Alice Thoman erlebte den Tag in Beirut. Die 44-jährige Schweizerin, die seit 12 Jahren für die DEZA arbeitet, erzählt, wie schwierig die Situation ist. Nicht erst seit dem Beirut-Blast. Die Explosion sei einfach ein weiterer Teil in einem sehr komplexen Puzzle. Die Situation sei besorgniserregend.
Alors la situation est très préoccupante et elle continue de se détériorer un petit peu plus avec chaque jour qui passe. Il faut s'imaginer qu'en l'espace d'un peu moins de 2 ans, le Liban a vu se superposer au moins 4 crises.
Man müsse sich vorstellen, dass der Libanon innerhalb 2 Jahren mindestens 4 Krisen erlebt habe, die sich überlagern, angefangen von der schlimmsten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner modernen Geschichte, aber auch einer politischen Krise, zu der noch die Pandemie und schließlich die gigantische Explosion vor den Toren Beiruts hinzukamen, erzählt Alice Thoman. Und man dürfe nicht vergessen, dass der Libanon bereits vor dieser Krise mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, was fast einem Viertel seiner Bevölkerung entspricht. All dies bedeutet, dass das tägliche Leben im Libanon für die meisten Menschen sehr kompliziert geworden sei und dass die Spannungen innerhalb der Bevölkerung immer spürbarer würden. Nur wenige Monate vor der Explosion hatte die Covid-19-Pandemie den Libanon lahmgelegt, also ein Land, das sowieso schon in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte.
Alors la pandémie, elle est intervenue en mars, enfin à la fin de l'hiver 2020, et c'était juste au moment où cette crise financière et économique débutait.
Als die Pandemie im März kam, begann gerade die Finanzkrise. Covid-19 habe das Ganze noch komplexer gemacht. Viele Unternehmen hätten schließen müssen, Leute seien entlassen worden. Die Wirtschaft sei im Jahr 2020 um 20% geschrumpft. Gemäß der Weltbank, so Alice Thomann, würden solche wirtschaftlichen Schocks hauptsächlich durch Kriege und Konflikte ausgelöst.
Die Schocks économiques de cette ampleur au cours de l'histoire ont été générés principalement par des guerres ou des conflits.
Was folgte, war ein rasanter Kursverlust der nationalen Währung und Preise, die in die Höhe stiegen. Heute ist es so, dass vieles im Libanon nur noch schlecht funktioniert. Das Bildungswesen beispielsweise, die Gesundheitsversorgung und ganz Grundsätzliches wie Wasser und Strom.
On parle de la santé, de l'éducation, mais aussi de choses aussi basiques que l'électricité, l'essence ou même de manière croissante l'eau potable.
Gerade der Strom und das Wasser wurden privatisiert, was nun zur Folge hat, dass nur noch Menschen mit viel Geld sich eine gute Versorgung leisten können, wenn überhaupt.
Et très concrètement, on peut constater même dans les meilleurs quartiers de la capitale. Donc sous
das führe dazu, dass man sogar in den besten Gegenden Beiruts, also zum Beispiel im Quartier der Schweizer Botschaft, Autoschlangen sehe. Leute, die darauf warten, Benzin zu ergattern, wo es noch Benzin gibt. Die öffentlichen Dienstleistungen seien inzwischen weder quantitativ noch qualitativ ausreichend, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Und dieser Staat, der mit derart großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist gleichzeitig Endstation für enorm viele Flüchtlinge. Eine Zahl, die über die Jahre gewachsen ist wegen der diversen Krisenherde im Nahost. Aber was heißt das konkret? Gemäß UNO leben 1,5 Millionen geflüchtete Syrerinnen und Syrer im Land. Dazu kommen mindestens 200.000 Palästinenserinnen und Palästinenser und um die 16.000 Flüchtlinge aus anderen Regionen. Das ist eine Zahl von über 1.700.000 Flüchtlingen bei etwas über 6,5 Millionen Einwohnern. Kein anderes Land beherbergt im Vergleich zur Einwohnerzahl so viele Flüchtlinge wie der Libanon. Und die Lebensumstände für all diese Menschen hätten sich exponentiell verschlechtert, sagt Alice Thomann, die seit letztem Jahr in Beirut als stellvertretende Chefin der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz für den Libanon im Einsatz ist. Besonders die geflüchteten Menschen im Libanon seien schutzlos. Viele Flüchtlinge, darunter auch Kinder, hätten keinen legalen Status, wodurch ihr Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen eingeschränkt sei. Geflüchtete können nicht legal arbeiten, nur schwarz, und sie setzen sich dem Risiko aus, verhaftet zu werden, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Wir reden über den Libanon, ein Land, das am Boden liegt, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich und durch die Covid-Pandemie gesundheitlich. Unsere nächste Ansprechpartnerin kennt den Libanon sehr gut. Denn er ist ihre Heimat.
So my name is Christelle Musallem and my title is a National Program Officer for Protection in the Swiss Cooperation Office in Lebanon.
Christelle Musallem wurde vor 33 Jahren in Beirut geboren. Heute arbeitet sie dort für die DEZA. Christelles offizieller Titel ist Program Officer for Protection. Sie ist also zuständig für die Hilfe und den Schutz der Schwächsten, der Ärmsten. In Libanon sind das überwältigend viele Geflüchtete, die das Land im Laufe seiner Geschichte immer wieder aufgenommen hat. Wir haben es vorhin gehört. Christelle Musallem beobachtet ebenfalls, was Alice Thomann vorhin gesagt hat. Die Lage für diese vielen Menschen habe sich in den letzten 2 Jahren drastisch verschlechtert. Viele Leute litten an Hunger, könnten nur noch einmal am Tag essen.
We hear that many households and especially refugees are really unable to eat. I mean, unable to find. They are skipping meals because they can eat maybe once a day, and this is the case also for children, part of those households and youth, who are the most affected because they are the most vulnerable.
Besonders für Kinder und Jugendliche, und sie sind die Verletzlichsten hier, sei das einschneidend.
The situation for children has become very critical. Now we had a crisis, an economic crisis. There was COVID, but also there was the big Beirut blast.
Christelle erzählt, wie die Lage schwierig sei und sich in den letzten zwei Jahren drastisch zugespitzt habe. Besonders betroffen seien Flüchtlingsfamilien, wo eines oder beide Elternteile arbeitslos sind und niemand Geld verdient. Die Armen sind noch ärmer geworden und die Kinder dieser Familie seien oft Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung, Missbrauch und Not ausgesetzt. Die Situation sei sehr kritisch. Das gelte für libanesische Kinder und zu einem noch stärkeren Maß für Kinder aus geflüchteten syrischen Familien.
We know that the trends of child protection incidents and issues are higher among
die Kinderarbeit in all ihren Formen, die habe zugenommen. Die Arbeitsbedingungen hätten sich verschlechtert und die Zahl der Kinderehen sei gestiegen. Ein weiteres Problem sei der Drogenkonsum. Alles in allem Faktoren, die die Kinder, die oft das Geld für die Familie verdienen müssen, sehr verwundbar machen. Das erzählt uns Christelle Moussalem, die im Auftrag des DEZA mit dem Protection Program in Beirut die Schwächsten in der Bevölkerung unterstützt. Was heißt denn eigentlich Kinderarbeit? Also welche Art von Arbeit müssen Kinder im Libanon erledigen?
Mainly, for instance, it could be repair work. It could be also a helper in the stores.
Kinder würden Reparaturarbeiten erledigen oder in Geschäften helfen. Sie würden zum Betteln gezwungen oder in der Landwirtschaft arbeiten. Immer mehr würden Kinder auch beim Drogendealen erwischt oder sie würden an gefährliche Demonstrationen gehen, wo sie Lebensmittel an die Protestierenden verkaufen.
Selling food in protests. Which also put them at risk of an exploitation and neglect and etc.
Gemäß offiziellen Zahlen von diversen Hilfsorganisationen sind es mindestens 100.000 syrische Flüchtlingskinder und Jugendliche, die mit Arbeit ihre Familie ernähren müssen. Manchmal sind die Kinder sehr jung, vierjährig, fünfjährig und schon am Arbeiten. Und auch die Kinderehen nehmen zu, vor allem innerhalb der syrischen Flüchtlingsfamilien. Junge Mädchen, fast noch Kinder, werden verheiratet, haben keinerlei Schulbildung mehr, bekommen sehr jung selber Kinder. Den Entscheid dazu fällen die Eltern sehr oft aus großer wirtschaftlicher Not. Sie denken, dass sie somit das Kind versorgen können, dass es ihm an nichts mangeln wird. Es ist ein Teufelskreis. Das Leben vieler Kinder und Jugendlicher im Libanon ist also schwierig. Ihre Bedürfnisse werden nicht gedeckt, ihre Rechte nicht gewahrt. Es herrscht eine große Unsicherheit, denn diese jungen Menschen hätten ein Anrecht auf Bildung, auf Sicherheit, auf Geborgenheit und Gesundheit. Sie möchten genauso Zukunftspläne schmieden wie Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt. Zwei dieser jungen Menschen, die sich im Libanon in schwierigen Verhältnissen zurechtfinden müssen, möchte ich Ihnen vorstellen.
Hi, I'm Esme Zahda, I'm 17.
Das ist Sarah. Sie ist Libanesin, 17-jährig. Und lebt in Tyros, einer Hafenstadt im Süden des Landes. Sarah hat Vater, Mutter, eine ältere Schwester, die 19 ist, und ein kleiner, wenige Monate alter Bruder. Und das da, das ist der 16-jährige Mohammed.
Salam alaikum, ana Mohammed, saken besorg bil masakin, umri 16 sene.
Auch Mohammed lebt in Tyros, zusammen mit seinen Eltern und Brüdern. Mohammed und seine Familie sind nicht Libanesen. Sie lebten vor dem syrischen Bürgerkrieg in Daraa, in Syrien, und mussten flüchten. Das war 2013. Sarah und Mohammed sind fast gleich alt, kennen sich aber nicht. Beide haben schwierige Alltagsrealitäten und doch ganz andere Geschichten. Sarah geht zur Schule, oder besser gesagt, würde zur Schule gehen, denn wegen der Pandemie ist ihre Schule geschlossen. Es gibt zwar Hausaufgaben, aber keinen Fernunterricht. Sarah war seit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 nur zweimal in ihrem alten Schulhaus, beide Male wegen Prüfungen, die sie ablegen musste. Ihre Schulfreundinnen und Freunde hat sie kaum mehr gesehen. Die Tage, so Sarah, seien eintönig. Man bleibe daheim wegen der Pandemie und der Wirtschaftskrise. Und früher sei sie den ganzen Tag in der Schule am Lernen gewesen. Jetzt sei sie daheim, am Fernsehen schauen und im Internet surfen. Sarah und ihre Familie gehörten eigentlich einmal zur libanesischen Mittelschicht. Das war vor der Pandemie. Der Vater angestellt in einem privaten Unternehmen, die Mutter Hausfrau. Jetzt ist alles unsicher und das macht Sara zu schaffen. Die Wirtschaftskrise sei ihre größte Sorge. Die Zukunft sei schwammig und sie wisse gar nicht, ob ihre Ausbildung, für die ihre Eltern so viel Geld bezahlten, sich überhaupt irgendwann auszahle. Das sei eine große Ungewissheit. Für Saras Mutter Hanane ist das eine sehr große seelische Belastung. Sie hätten Mühe, alle Rechnungen zu bezahlen. Das Leben habe sich so verändert. Man sehe niemanden mehr, keine Verwandten mehr. Und Hanane wünscht sich einfach, die Bedürfnisse ihrer drei Kinder befriedigen zu können, dass sie glücklich seien. Und man bräuche dringend finanzielle und seelische Unterstützung, sagt sie. Hanane, die zwei ältere Kinder und ein Neugeborenes hat, ist sehr besorgt, was die nächsten Jahre angeht. Sie hofft auf eine Zukunft, in der ihre Kinder wieder zur Schule gehen können und einen Abschluss machen dürfen. Schule, Universität, Zukunft, das ist etwas, das für Mohammed sehr weit weg ist. Der 16-jährige Syrer geht schon lange nicht mehr zur Schule. Bis vor kurzem hat er den ganzen Tag gearbeitet. Mohammed ist für das Einkommen der Familie verantwortlich. Jeden Tag habe er gearbeitet, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Er sei so müde gewesen. Aber sein Vater und seine Mutter seien krank, es ginge nicht anders. Dann habe er einen Unfall gehabt und aufhören müssen. Bis zu diesem Zwischenfall sammelte Mohammed alte Aludosen ein und brachte sie zu einer Sammelstelle, wo er dann Geld dafür bekam. Pro Kilo einen gewissen Betrag. Doch dann hatte Mohammed Streit mit anderen, eine Schlägerei, und jetzt ist seine Hand gebrochen. Er kann nicht arbeiten mit einer gebrochenen Hand und er bräuchte dringend Medikamente, die sich seine Familie aber nicht mehr leisten kann. Mohammeds Alltag ist geprägt von Perspektivenlosigkeit und finanziellen Sorgen. Zukunftspläne schmieden kann er nicht. Was ihm am meisten Angst mache, sei, dass er überhaupt keine Sicherheit mehr habe. An die Zukunft könne er nicht denken, nur an die Gegenwart, an die Miete, an das Essen, das bezahlt werden müsse.
Assalamu alaikum, mein Name ist Akram, ich bin in Jnub, Bissur. Mawalid 73.
Das da ist Mohammeds Vater. Er heißt Akram. Als Akram und seine Familie noch in der Heimat in Syrien lebten, leitete er ein Restaurant. Seit die Familie wegen des Bürgerkriegs flüchten musste, geht es ihm und seiner Frau, Mohammeds Mutter, nicht gut. Beide Elternteile leiden an Depressionen und Angstzuständen. Die Medikamente, die Mohammed wegen seiner gebrochenen Hand nötig hätte, die sind teuer. Nach dem Unfall habe er sich Geld geliehen für Mohammeds Behandlung, Geld, das er jetzt zurückzahlen müsse. Er könne sich nicht einmal mehr die Medikamente für seinen Sohn leisten, habe Schmerzmittel von einem Nachbarn ausgeliehen bekommen. Die Stimmung daheim ist bedrückt. Akram weiß nicht, wie er aus dieser schwierigen Situation wieder rauskommen kann. Er möchte seinen vier Söhnen eine sichere Zukunft ermöglichen. Seine Kinder würden ihrer Bildung beraubt. Das Haus sei leer. Man habe kein Essen, keine Perspektive. Er und seine Frau würden viel weinen und sich anschreien. Man bräuchte eigentlich Antidepressiva, aber die könne man sich nicht leisten, erzählt Mohammeds Vater Akram. Mohammed und Sarah, die beiden Jugendlichen, die im Süden des Libanon leben, stehen für viele Kinder und Jugendliche im ganzen Land. UNICEF, das Kinderhilfswerk der UNO, spricht von Hunderttausenden traumatisierten jungen Menschen. Was bedeutet das? Wir fragen nach.
My name is Jacqueline Atwe. I'm a child protection officer at UNICEF. I also happen to lead the child protection sector. And I also happen to be the child labor focal point for UNICEF as well. So more or less this is my portfolio.
Jacqueline Atwe von UNICEF ist die Expertin, wenn es um Kinder und Kinderrechte in Libanon geht. Sie kennt sich aus mit Kinderarbeit und Kinderehen. Für Jacqueline ist klar, so komplexe Situationen haben keine leichten Antworten. Was die Kinder und Jugendlichen im Libanon brauchen, ist koordinierte Hilfe. Hilfe, die das gesamte Umfeld des Kindes mit einbezieht und umfasst. Die Eltern, die Geschwister, die Verwandten, die Schule.
The needs are so scattered and so complex, it's not easy to focus in one area. So at UNICEF now we're looking into integration and this is the way forward.
Die Bedürfnisse, sagt Jacqueline Atwi, seien komplex und alles sei miteinander verbunden. Für UNICEF sei deshalb klar, dass man nicht einzelne Probleme getrennt von den anderen lösen wolle, sondern die Probleme, die die Kinder und ihre Familien haben, gesamtheitlich anschaue. Es bringe nichts, zum Beispiel, wenn man ein Kind zurück in die Schule schickt, dann aber das Elternhaus nicht gleichzeitig unterstütze. Irgendwann würde dieses Kind dann die Schule wieder abbrechen müssen, weil es Geld verdienen muss. Es bringe nichts, die Probleme einzeln zu lösen. Das gesamte Umfeld müsse angeschaut und unterstützt werden. Und wichtig sei auch, dass man die Gesundheit der Kinder absichere, indem man sie beispielsweise impfe, so dass sie eben auch in Zukunft gesund blieben.
Proper healthcare service or vaccination and putting him or her at risks, whether now or at future.
The future, die Zukunft. Trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Herausforderungen, auch im Libanon gibt es Leute und Organisationen, die an die Zukunft dieses Landes denken und an ihr arbeiten. Die Schweiz spannt mit diversen Organisationen zusammen, um die Situation der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Eine davon ist das Schweizer Kinderhilfswerk Terre des Hommes, das 1960 in Lausanne gegründet wurde. Der Delegierte für Terre des Hommes in Libanon ist Franck Joly. Er erzählte mir, wie seine Organisation die Unterstützung und die Hilfe organisiert.
Il y a toute la réponse que l'on fait avec le case management, hein, donc la mise en place de réponses individuelles, les réponses communautaires. Il y a
es gäbe ein regelrechtes Case Management für jeden Fall, für jedes Kind, für jede Familie. Das sei eine sehr wichtige Arbeit, die aufwendig, aber nötig sei. Es gehe darum, die Familie mit Geld zu versorgen, mit psychologischer Hilfe, mit Nahrungsmitteln, mit medizinischer Unterstützung.
Du support en cash qui passe par de la distribution d'aide matérielle, qui passe par de la nourriture, etc.
Wichtig sei auch, die religiösen Führer mit in die Verantwortung zu ziehen, um auf die Bedürfnisse und die Rechte der Kinder zu pochen. Gerade was die Kinderehen angehe, suche man das Gespräch mit den Geistlichen intensiv.
Alors, par exemple, Terre des Hommes travaille beaucoup sur la sensibilisation. On essaie d'avoir des activités de sensibilisation qui sont extrêmement importantes auprès des communautés.
Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit beim Thema Kinderehe sei wichtig und eine große Rolle würden die religiösen Akteure spielen, die eine Autorität sind innerhalb einer Gemeinde. Dieser Punkt sei sehr wichtig, die religiösen Führer.
Apporter des réponses un peu plus concrètes.
Mädchen und junge Frauen, die verheiratet wurden, riskieren die Isolation, erzählt Terre des Hommes-Delegierter Franck Joly. Und hier versuche man, Netze zu knüpfen, diese Mädchen und jungen Frauen aufzufangen, ihnen Ausbildungsmöglichkeiten zu organisieren. Und noch ein Problem beschäftigt die humanitären Helferinnen und Helfer im Libanon. Es gibt eine steigende Zahl von Straßenkindern. Sie sind in der größten Not überhaupt, denn sie werden zum Arbeiten gezwungen, haben keine Familie und kein Daheim, leben alleine auf der Straße.
Pour les enfants des rues, plus spécifiquement, on met en place aussi, par exemple, ce qu'on appelle des drop-in centers.
Man habe für die Straßenkinder drop-in center eingerichtet, also Anlaufstellen. Dort können sich Kinder ausruhen, ein paar Stunden, vielleicht etwas essen, sich waschen, mit einem Psychologen reden, vielleicht einfach auch einmal spielen. Ein paar Stunden wieder Kind sein. Man müsse sich vorstellen, dass es Kinder gäbe, die erst 5- oder 6-jährig sind und schon alleine auf der Straße leben. Kinder, die Gewalt ausgesetzt sind, die ein Leben führen, das weit weg davon ist, was wir hier bei uns unter Kindheit verstehen. Wenn die Kinder und Jugendlichen bei so einer Anlaufstelle vorbeikommen, gäbe das den Helfenden auch die Möglichkeit, eine Verbindung zum Kind herzustellen, das Vertrauen wachsen zu lassen. Dann könne man es vielleicht dazu bringen, eine Zeit lang wieder zur Schule zu gehen oder ein berufliches Projekt oder ein Ausbildungsprojekt zu starten.
Retrouver leur âme d'enfant et leur permettre d'être un enfant pendant quelques heures. Donc ça sont des moments importants.
Das hat uns Franck Joly erzählt. Er ist Delegierter der Schweizer Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes im Libanon, die von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA unterstützt wird. Das ist der Podcast der DEZA. Er heißt «Ein Plus für Menschlichkeit». Wir waren die letzten Minuten zusammen in Libanon und haben von der schwierigen Situation gehört, in der die Kinder und Jugendlichen sich befinden. Libanesische Kinder und Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Wir haben Sarah kennengelernt, ein libanesisches Mädchen, und Mohammed, den jungen Syrer, der mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg flüchten musste. Sie beide schauen mit unterschiedlichen Gefühlen in die Zukunft. Doch zum Schluss doch noch eine hoffnungsvolle Note. Mohammed und seine Familie werden nun betreut. Derdesom hat sie in ihr Unterstützungsprogramm aufgenommen. Auch die Familie von Sarah bekommt Hilfe. Sarah wagt vorsichtig zu träumen von einem Uni-Abschluss und vom Geld verdienen, wie sie erzählt.
مستقبلياً إن شاء الله بنوي إن أخلص علمي وأحصل على شهادتي وإن شاء الله يعني لوقتها يكون تحسن وضع البلد لنقدر نشتغل بشهادتنا اللي تعبنا كرمالها.
Sarah war das, eine junge Libanesin. Und das war die allererste Folge des Podcasts «Ein Plus für Menschlichkeit» der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Ich, Nicoletta Cimino, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.